Wir treffen viele Entscheidungen in unserem Leben. Jeden Tag, haben wir eben schon gemerkt. Aber heute geht es nicht um irgendeine Entscheidung, ob ich diesen oder jenen Gebrauchtwagen kaufe, sondern es geht um die Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, das Jahr 2024, das geht ja jetzt so langsam zum Ende zu und auch unser Jahresthema, da hat man ja schon einiges zu gehört. Da schaltet man jetzt in der zweiten Jahreshälfte vielleicht so ein bisschen schon ab. Dabei wird es heute, glaube ich, nochmal richtig spannend. Das ist heute nochmal mit dem Thema so ein richtiger Höhepunkt für uns. Warum Entscheidungen im Glauben wichtig sind, aber nicht alles. Das ist ja so ein spannendes Thema, weil die Entscheidung für ein Leben mit Jesus gerade für uns als Freikirchen so eine zentrale Rolle spielt. Schon bei unserem Teenager-Sommerlager war der sogenannte Entscheidungsabend, es war immer der Donnerstagabend, weiß ich, der Entscheidungsabend war der Höhepunkt, auf den wir die ganze Zeit zugearbeitet haben. So habe ich das zumindest empfunden. Und wenn ich jetzt fragen würde, was ist das wichtigste Ziel von Gemeinde? Was ist das Ziel unserer Mission? Ich wette, viele von uns würden wie aus der Pistole geschossen antworten, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Darum geht's doch. Ist doch klar. Da merken wir, wie wichtig dieser Punkt mit der Entscheidung für uns ist. Wie tief das in uns drin ist, dass wir Menschen uns für Jesus zu entscheiden haben. Mein lieber Kollege Matthias Stempfler aus der Evangelischen Kirche, der sagt sogar, ohne die Betonung der Entscheidung würde euer ganzes Gemeindemodell nicht funktionieren. Also, wenn wir als Freikirche über unseren Auftrag, unsere Mission nachdenken, macht es also schon Sinn, dass wir darüber mal sprechen, warum Entscheidungen über oder unter der Oberfläche für uns so ein wichtiges Thema sind. Und falls Sie heute zu Gast sind, ist es vielleicht auch für Sie interessant, mal ein paar Sachen darüber zu hören, wie so ein Weg mit Jesus beginnt. Ich kann sagen, dass das auf jeden Fall für mich persönlich ein wichtiges Thema auch ist, weil ich es in meinem Leben nicht nur positiv erlebt habe, weil die Entscheidung für den Glauben so betont wurde. Ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, es war mein 7. Geburtstag. Wir saßen mit der versammelten Familie am Kaffeetisch, also Omas, Opas und so. Und da fragte dann eine meiner Omas vor der gesamten versammelten Mannschaft mit ernstem Blick, und es war ihr ernst, hast du dich denn auch schon für den Herrn Jesus entschieden? Tja, abgesehen davon, dass ich in dem Moment am liebsten im Boden versunken wäre, was sagt man da? Als 7-jähriges Kind sagt man natürlich ja. Hat mir das irgendwie geschadet? Nein. Aber war das die feine englische Art, mich vor der versammelten Mannschaft zu fragen? Nee. Hätte man das also irgendwie besser machen oder anders machen können? Aber hallo. Ich glaube, solche Erfahrungen rund um das Thema Entscheidungen habe nicht nur ich gemacht. Wahrscheinlich poppen bei den meisten von uns irgendwelche Erfahrungen zu diesem Thema hoch. Wenn ich in den letzten Monaten über dieses Thema mit Menschen ins Gespräch gekommen bin, dann waren direkt meistens 5 Geschichten zu dem Thema auf dem Tisch. Manchmal lustige oder auch verstörende Erinnerungen daran, wie bei Evangelisationen zu Entscheidungen aufgerufen wurde. Aber es gab auch immer wieder positive Geschichten, wobei Menschen durch eine Entscheidung tatsächlich einen Weg begonnen hat, einen Weg mit Jesus und sich das Leben verändert hat. Also selbst wenn bei manchen von uns heute vielleicht die negativen Gefühle überwiegen bei diesem Thema, weil sie dieses Drängen auf Entscheidungen nicht gut empfunden haben, trotzdem ist da auch was dran. Wir können das heute nicht einfach zur Seite wischen und sagen, na dann lassen wir das halt eben. Dass wir Menschen Entscheidungen auch im Glauben treffen, ist wichtig, aber es hat auch Grenzen. Deswegen die Formulierung des Themas, warum Entscheidungen im Glauben wichtig sind, aber nicht alles. Also das Thema deutet an, wir müssen heute mindestens in 2 Richtungen denken. Einerseits, was ist das Gute an Entscheidungen für den Glauben? Und andererseits, was ist auch überzogen? Wo gibt es Grenzen in dem, was wir überhaupt entscheiden können? Und wo gibt es daher auch Grenzen in dem, wie wir überhaupt zu einer Glaubensentscheidung auffordern? werden uns in der Predigt, glaube ich, immer wieder in dieser Spannung bewegen zwischen den Chancen und den Grenzen, die Glaubensentscheidungen mit sich bringen. Beides müssen wir bedenken. Ich würde natürlich lieber sagen, ja, komm, mach einfach so, das ist die Lösung, aber das klappt nicht, weil die Wege Gottes mit uns Menschen so vielfältig sind. Da gibt es nicht den einen Weg. Wir können nur immer wieder versuchen, den einen angemessenen Weg zwischen den Chancen und den Grenzen zu finden. Und ich werde versuchen, ein paar Eckpunkte zu beschreiben, die, an denen wir uns dabei orientieren können. Und wenn was Wichtiges fehlt, kommt einfach ins Predigt-Nachgespräch. Beginnen wir mal mit dem biblischen Befund. Da müssen wir erstaunt feststellen, die Worte Entscheidung oder Entscheiden tauchen in der Bibel kaum auf. Die Worte kommen in der Lutherbibel im Neuen Testament nur zweimal vor. Und auch nur an diesen Stellen geht es nicht darum, zum Glauben zu kommen. Hat was ganz anderes an diesen Stellen zu sagen. Der Grund ist, dass das Wort Entscheidung erst in der Zeit der Aufklärung große Verbreitung gefunden hat. Also mal etwas plakativ gesagt, nirgendwo im Neuen Testament steht, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann wirst du gerettet. Stattdessen ist oft die Rede von Umkehr, von Buße, von Bekehrung oder von Vertrauen und Glauben. Jesus sagt zum Beispiel, tut Buße, also kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, also wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Kann man natürlich sagen, ist diese Aufforderung, tut Buße, kehrt um und vertraut mir, ist das nicht dasselbe wie entscheide dich mal? Natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Wenn ich umkehre, dann beginnt das ja damit, dass ich mich entscheide, umzukehren. Oder wenn ich jemandem vertraue, dann muss ich mich irgendwann entscheiden, dieser Person zu vertrauen. Aber es gibt auch einen Unterschied. Entscheidung ist ein Moment, ein punktuelles Ereignis. Aber Umkehr, Bekehrung, Vertrauen, das zielt auf eine dauerhafte Änderung des Lebens. Wenn ich eine Sache in meinem Zivildienst in der Drogentherapie gelernt habe, dass umzukehren nicht von einem Tag auf den anderen passiert, sondern dass das ein langfristiger Prozess ist, bei dem auch mal Rückschläge vorkommen. Richtig ist, Umkehr beginnt mit einer einmaligen Entscheidung. Aber für wirkliche Umkehr braucht es nicht nur diese eine Entscheidung, sondern jeden Tag eine Entscheidung. Oder wie Luther sagt, eine tägliche Buße. Zu Jesus umzukehren bedeutet, dass unser Leben immer mehr von Jesus durchdrungen wird. Also das ist viel mehr als nur diese eine Entscheidung. Und genauso, wenn davon die Rede ist, Jesus zu vertrauen, dann geht es dabei um mehr als eine einmalige Aktion. Sondern es geht eben darum, unser ganzes Leben ihm anzuvertrauen. Immer mehr seinen Worten zu vertrauen. Und seine Worte zu leben, ihm ähnlicher werden, ihn den Herrn sein zu lassen in meinem Leben. Nicht nur jetzt im Moment, sondern auch in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren. Umkehr, Bekehrung, Glaube, Vertrauen ist also langfristig angelegt. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das klar haben. Wenn Jesus in der Bibel zur Umkehr ruft, dann fordert er damit ein Leben nach Gottes Maßstäben, sich für ein Leben nach Gottes Maßstäben zu entscheiden. Aber damit ist direkt klar, es geht um etwas viel Weitreichenderes als nur um diesen Moment, wo wir uns für die Maßstäbe Gottes entscheiden. Und vielleicht spürt ihr hier an dieser Stelle die Spannung zwischen der Chance und der Grenze, die in unseren Entscheidungen liegen. Einerseits merken wir, Entscheidungen, die sind wichtig, weil damit ein Leben im Vertrauen auf Jesus beginnt und seinen Anfang nehmen kann. Andererseits merken wir aber auch, das ist nicht alles. Es ist nicht das eine punktuelle Ja, das alles ändert, sondern dass wir beginnen im Vertrauen auf Jesus auch anders zu leben. Schon jetzt an dieser Stelle könnte man also in die Falle tappen und sagen, siehst du, die Entscheidung, die ist doch gar nicht wichtig gegenüber diesem dauerhaften Leben. Das dauerhafte Leben mit Jesus ist doch viel wichtiger. Aber Vorsicht, Falle. wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Auch wenn Entscheidungen im Glauben nicht alles sind, sie sind und bleiben wichtig. Im Jakobusbrief heißt es ja zum Beispiel, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Also es macht schon Sinn, wenn wir klare Entscheidungen treffen. Und ich glaube, tatsächlich ist es auch eine Krankheit unserer Zeit, dass wir oft oder dass es uns so schwer fällt, uns festzulegen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass unsere Welt so viele Optionen bietet. Und deswegen fällt es uns nicht leicht, uns zu entscheiden. Denn wer weiß, ob es nicht irgendwo ja, doch noch eine bessere Option gibt. Deswegen wollen wir uns gerne noch so ein Hintertürchen offen halten. Aber es macht unser Leben in Wirklichkeit nicht leichter, sondern schwerer, dass wir nicht nur in Glaubensfragen nicht zu einer klaren Haltung finden. Ich glaube, es wäre eine Erleichterung, wenn wir zum Beispiel beim Einkaufen vorher überlegen, was wir wollen, anstatt uns bei Amazon von den Vorschlägen leiten zu lassen oder im Kaufland von den Angebotsschildern. Oder wenn ich gezielt ins Internet gehe und weiß, was ich im Internet will, anstatt mich vom Strom der Reels mitreißen zu lassen. Ja, ich glaube deswegen, es würde uns gerade heute in vieler Hinsicht gut tun, zu klaren Entscheidungen zu finden. Und wichtig, ich meine damit nicht schnelle, oberflächliche Entscheidungen, sondern es geht darum, bei aller Differenziertheit zu dem Entschluss zu kommen, ja, das ist jetzt mein Weg. Und das auch im Blick auf den Glauben. Zu sagen, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein. Mit allem, was dazugehört. Anstatt ich tue die Fuß in die Tür und ich gucke mal ein bisschen, zu sagen, ich wage es. Denn ansonsten bin ich ja nur auf halber Flamme am Start. Kann den Fuß jederzeit wieder aus der Tür zurückziehen, wenn es zu eng wird. Für alle Beteiligten, ich glaube vor allem für einen selber ist das nicht zufriedenstellend. Und Nachfolge Jesu, das Reich Gottes, das fordert uns als ganze Menschen. Mit dem Fuß in der Tür werde ich nicht dasselbe erleben, wie wenn ich ganz eintrete und die Tür hinter mir schließe und sage, ja, ich will mit diesem Jesus leben. Ja, ich will ihm nachfolgen. Und das dürfen auch ruhig alle wissen. Ja, und das darf auch sichtbar werden. Ich lasse mich auch taufen. Ja, und ich will auch zur Gemeinde gehören. Vielleicht nicht mein Leben lang, aber jetzt ist es dran, dass ich hier dazugehöre. Nicht nur informell, sondern so ganz. Es macht einen Unterschied, mich klar zu entscheiden, anstatt immer rumzueiern. Denn Entscheidungen helfen, uns aus dem Nebel der Unklarheit herauszutreten und die ganze Fülle, den ganzen Reichtum des Glaubens zu entdecken. Es lohnt sich also, klare Entscheidungen zu treffen. Und übrigens, eine klare Entscheidung kann auch sein, Nein zu sagen, zu einem Nein zu finden, Nein zu sagen, auch wenn andere vielleicht Ja sagen. Ihr merkt, Entscheidungen haben Kraft, können Kraft entfalten. In einer klaren Glaubensentscheidung liegt eine Chance. Um auf den Punkt von eben zurückzukommen. Wir können also nicht nur sagen, wir brauchen diese punktuellen Momente der Entscheidung nicht, weil es doch um die langfristige Perspektive geht. Nein, das ist die Spannung. Wir brauchen beides. Entscheidungen sind wichtig und zugleich dürfen wir wegkommen von der Fokussierung auf die eine Entscheidung. Das ist der erste Eckpunkt. Und so kann und so darf es auch mal dran sein, zu sagen, warte mal noch ab mit deiner Entscheidung. Überleg mal die Kosten. Auch wenn vielleicht gerade super Stimmung auf der Freizeit ist, treff die Entscheidung nicht aus der Stimmung heraus. Überleg nochmal, ob es wirklich für dich dran ist, diese Entscheidung zu treffen. Und im Zweifel entscheide dich lieber erst einen Monat später, wenn du wieder einen klaren Kopf hast. Denn es geht nicht nur um den Moment heute, sondern da folgt auch noch was. Entscheidungen sind wichtig, aber wir dürfen wegkommen von der Fokussierung darauf. Schauen wir weiter. Der zweite Eckpunkt. Gott weckt den Glauben. Wie kommt eine Glaubensentscheidung zustande? Wir kennen und wir haben es in Ohr, den Missionsbefehl, vor allen Dingen nach der Luther-Übersetzung von 1984. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Das klingt so, als ob wir es machen könnten, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. macht zu Jüngern alle Völker. Und ich glaube, das hat Christen oft angetrieben, weil sie gedacht haben, wir können und wir müssen das jetzt hinkriegen, dass die Leute sich entscheiden. Aber können wir das überhaupt? Können wir Menschen von uns selbst heraus uns für Gott entscheiden? Martin Luther sagt, nein. Wir sind so tief als Menschen in die Sünde verstrickt, dass unser Wille unfrei ist. So unfrei, dass wir gar nicht aus uns heraus zum Glauben an Gott finden können. Wie kann dann eine Glaubensentscheidung zustande kommen? Für Luther ist es alleine Gott, der in uns den Glauben wecken kann. Es ist eine schöpferische Tat Gottes, der Glaube. Nun lesen wir aber zum Beispiel in Philipper 2, Vers 12 und 13. Schafft eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Auf den ersten Blick, finde ich, klingt diese Aussage total paradox. Zuerst ein Imperativ, der uns Menschen auffordert, für unsere Rettung zu sorgen. Schafft, dass ihr selig werdet, schafft eure Rettung. Und dann kommt die Feststellung, dass Gott alles, aber auch wirklich alles vollbringt. Das Wollen und das Vollbringen. Was denn jetzt? Wer macht es denn jetzt? Gott oder wir? Wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, dass diese zwei gegensätzlichen Aussagen nicht einfach nur nebeneinander gestellt werden, sondern sie sind in der Mitte durch ein kleines Denn verbunden. Der zweite Teil ist also die Begründung für den ersten. Nur weil Gott alles für unsere Rettung tut und getan hat, ist die Rettung überhaupt eine Option für uns. Nur weil er durch seinen Geist das Wollen und Vollbringen, also man könnte sagen, den Glauben in uns bewirkt, können wir überhaupt glauben. Schafft eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Das bedeutet, Gottes Tun kommt immer zuerst. Was er tut, das umgreift alles, was wir überhaupt tun können. All unser Denken, all unser Fühlen, all unser Wollen, unser Entscheiden, alles wird von seinem Tun durchdrungen. Man könnte auch sagen, von seinem Geist durchgeistet. Es gibt nichts, was wir von uns heraus für unsere Rettung tun könnten. Allem, was wir meinen, alles, was wir meinen, glauben oder entscheiden oder tun zu können, dem geht immer Gottes Handeln voraus. Also nicht wir sind diejenigen, die den Glauben bei uns oder bei anderen machen könnten, so wie es im Missionsbefehl klingt, sondern Gott ist der, der den Glauben weckt durch seinen Geist. Paulus bringt das in 1. Korinther 12 so auf den Punkt, niemand kann Jesus Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und ich kenne viele Bekehrungsgeschichten, wo Menschen sagen, ich von mir aus, ich hätte mich nie für Gott so entschieden. Das muss Gott gemacht haben. Und so ist das. Glaube ist immer ein pures Wunder Gottes. Wie genau Gott das tut, an welcher Stelle dann genau göttliches Handeln und die menschliche Entscheidung ineinandergreifen, das ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, auch weil er es bei jedem Menschen irgendwie anders tut. Aber das Entscheidende ist, er tut es und nicht wir. Wir Menschen können uns überhaupt erst dafür entscheiden, an Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen, mit ihm zu leben, weil er uns durch seinen Geist dazu bewegt. Und Achtung, mit unserer Entscheidung können wir der Gnade Gottes deswegen nichts hinzufügen. Er hat für unsere Rettung in Jesus Christus bereits alles getan. Unsere Rettung ist vollbracht. Sie muss und kann durch menschliches Handeln, durch unsere Entscheidung ergänzt werden. Das Heil ist in Christus am Kreuz bereits vollständig geschehen. Oder wie Luther sagt, der alte Adam kann keinen Beitrag zu seiner Rettung leisten. Der alte Adam kann keinen Beitrag zu seiner Rettung leisten. Habt ihr das? Hier stoßen wir jetzt wieder auf diese Spannung, von der ich am Anfang gesprochen habe. Die Spannung zwischen den Grenzen unserer Glaubensentscheidung und dem, was unsere Glaubensentscheidung bewirken kann. Hier haben wir ja ziemlich Begrenzung, zwei Stück. Und man könnte jetzt vielleicht sagen, ja, wenn Gott es doch ist, der den Glauben bewirkt und er auch schon alles für unser Heil getan hat und nicht wir, dann brauchen wir uns doch gar nicht mehr entscheiden. Aber Achtung, auch hier wieder, Vorsicht, Falle. Denn auch Gott, der ist, der den Glauben in uns bewirkt, er zwingt uns Menschen nicht. Er zieht. Durch seinen Geist begegnet uns er persönlich, spricht uns an. Viele von uns haben das erlebt, wie Gott uns anspricht, wie er lockt, wie er versucht, uns zu gewinnen. Aber am Ende lässt er uns in seiner Liebe die Freiheit, uns zu entscheiden. Er gibt uns die Freiheit, ja oder auch nein zu ihm zu sagen. Gott, der Schöpfer, das muss man sich vorstellen, Gott, der Schöpfer, zeigt sich trotz seiner Allmacht vor unserer Entscheidung, auch vor unserem Nein. Also ihr merkt, beides ist richtig. Bevor wir etwas tun, hat Gott alles für uns getan. Gleichzeitig bleibt da auch für uns Freiheit. Geist nicht, sondern er zieht. Und wenn Gott Freiheit gibt, dann müssen auch wir andere nicht drängen, sondern können ihnen Freiheit geben. Nun habe ich aber mal zwei Fragen. Wer von euch, also wir machen das wieder mit der Meldung, aber ihr braucht nur eine Hand diesmal. Wer von euch hat sich mehrfach für Jesus entschieden? Und ich meine auch diese Entscheidung, nicht nur die radikalen Umkehrgeschichten, sondern auch wenn man in der Gemeinde groß geworden hat und sich für Jesus entschieden hat. Wer hat sich mehrfach für Jesus entschieden? Ja, also ich melde mich auch. Und wer von euch hat das Gefühl, die erste Entscheidung war nicht ausreichend, die hat nicht so richtig genügt? Ja, das sind auch nochmal ein paar. Ja. Es gibt tatsächlich Studien darüber, dass das ein recht häufiges Phänomen ist, dass Menschen sich mehrfach bekehren, weil sie unsicher sind. War meine Entscheidung ausreichend? War sie gut genug? Und hier zeigt sich, glaube ich, dass wir unsere eigene Glaubensentscheidung oft zu wichtig nehmen. Und wir deswegen denken, unsere Entscheidung für den Glauben könnte nicht oder ist vielleicht nicht vollkommen genug gewesen. Und wir mit einer weiteren Entscheidung vielleicht noch etwas mehr Gnade dem Kreuz abtrotzen könnten. Dabei hat Gott alles, was für meine Rettung nötig ist, bereits am Kreuz getan. Und ich kann und ich muss dem nichts mehr hinzufügen. Das Einzige, was wir tun können, ist das dankbar annehmen. Darauf vertrauen, dass es auch für mich gilt. Das ist die einzige Entscheidung, die wir treffen können. Unser Glaube ist deswegen immer nur eine Antwort auf das, was Gott bereits geschaffen hat. Oder man könnte es anders formulieren, unserem kleinen Ja zu Gott geht immer Gottes großes Ja zu uns voraus. Das große Ja Gottes zu uns, das hat er uns am Kreuz gezeigt. Und zu diesem großen Ja Gottes, da können wir nur ein kleines menschliches Ja als Antwort geben. Weil wir mit unserem kleinen Ja, dem großen Ja Gottes, der Gnade Gottes nichts mehr hinzufügen können. Und ich glaube, deswegen gibt es kein Ja, das zu klein oder zu ungenügend oder zu unvollkommen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das richtig befreiend. Denn wir können nur bejahen, dass wir schon bejaht sind. Das ist Glaube. Wir bejahen, dass Gott in seiner Liebe und Gnade schon alles für uns getan hat, was nötig ist. Der letzte Punkt. Glaube ist eine Bewegung, kein Standpunkt. Ist der letzte Punkt, aber für mich fast der wichtigste, weil er ist auch nochmal so ein bisschen zusammenfasst, was wir bisher gehört haben. Ist auch nicht so lang, keine Sorge. Wir kommen dafür nochmal zurück auf den Missionsbefehl, auf dieses Machet zu Jüngern. Ich habe eben schon gesagt, dass dieser Satz Christen oft antreibt, weil wir ihn schnell so verstehen, dass wir andere Menschen zur Entscheidung im Glauben bewegen müssen. Aber was steht eigentlich da? Im Griechischen steht hier einfach Matheteo. Und schon viele Leute haben überlegt, wie man dieses Wort wohl treffend übersetzen kann. Mathetes ist der Jünger und Matheteo ist das entsprechende Verb dazu. Eine Übersetzung, die mir vor kurzem begegnet ist und die ich sehr treffend finde, ist: ladet sie ein, Jünger zu sein. Das heißt, ihr müsst sie nicht zu Jüngern machen, sondern ladet sie ein, gemeinsam mit euch Jünger von Jesus zu sein. Ladet sie ein, miteinander unterwegs zu sein, miteinander von Jesus zu lernen. Das heißt nicht, dass auf diesem gemeinsamen Weg nicht auch Entscheidungen eine Rolle spielen. Das will ich nicht falsch verstehen. Aber da ist eben nicht mehr dieses Gefälle, wo Christen über den anderen stehen und die anderen Entscheidungen bewegen müssen oder ihnen erklären, wie das Leben zu laufen hat. Sondern es ist die Entscheidung, sich gemeinsam, es ist die Einladung, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und wie die Jünger damals miteinander von Jesus zu lernen, wie das Leben gelingen kann. Wenn wir das so verstehen, dann bedeutet eine Entscheidung für den Glauben nicht, dass man in dem Moment einen bestimmten Standpunkt abnickt. Also in dem Moment der Entscheidung. Ist dann nicht nur ein Standpunkt abnicke und für des Lebens annehme und dann verteidige, sondern es bedeutet, in einen Glauben einzutreten, der eine lebendige Bewegung ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, ich finde diese Übersetzung fantastisch. Das macht so richtig Boom bei mir, denn das nimmt den Druck aus unserer Mission, dass wir es machen müssten. Und wenn wir ehrlich sind, ist das doch auch nur das, was wenn wir ehrlich sind, sind wir doch selber auch noch unterwegs, haben Fragen, haben Zweifel. Deswegen ist es doch nur passend, wenn wir Menschen zum Glauben einladen, dass wir sie einladen, den Weg mit uns zu gehen. Mit allen Stolpersteinen und mit allen Höhen und Tiefen, die zu diesem Weg dazugehören. Wenn du dich also vielleicht dieses Jahr während dem Jahresthema gefragt hast, ich weiß, wie du die Mission, die Gott uns gegeben hast, leben kannst, dann nimm heute mit, lade Menschen einfach auf deinen Weg mit Jesus ein. Mehr ist es nicht. Mehr musst du nicht tun. Lade Menschen einfach auf deinen Weg mit Jesus ein. Und wenn du heute zu Gast bist und ich vielleicht gar nicht so richtig weiß, was du von diesem Jesus halten sollst und nicht von dem, was du alles heute gehört hast, dann hör einfach diese Einladung. Mach dich mit uns auf den Weg. Wir sind keine Gemeinde, die schon alles weiß, sondern die gerne mit dir lernt. Und letztlich, würde ich sagen, war diese Predigt auch so ein Weg. Vielleicht durfte ich durch die Vorbereitung am meisten lernen, aber ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Amen.